Genau. Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Ich heiße Katrin Meyer. Mein Name ist Katrin Meyer und man nennt mich hier aber Kaddel. Genau, und so bin ich auch hier bekannt. Ich habe einen wundervollen Mann, Markus Meyer, und 3 Kinder. Ich bin hier, darf im LT dienen, im Leitungsteam. Da bin ich sehr dankbar und darf heute die Predigt halten. Ehrlich gesagt wäre ich lieber am Sandstrand, so richtig am Meer. Da sind vielleicht auch viele liebe Grüße an den Strand. Genau, das ist auch mein Thema. Traumziele ist ja das Gesamtthema von der Predigtreihe und mein Thema ist am Sandstrand. Und als ich das Thema gelesen habe, Traumziele, ist mir sofort Lignano eingefallen. Ich weiß nicht, wer Lignano kennt. Das ist ein Ort in Italien an der Adria zwischen Venedig und Triest. Und da gibt es einen wunderschönen Sandstrand. Und wir waren da immer als Familie. Wir hatten das Privileg, dass Freunde meiner Eltern hatten dort eine Ferienwohnung direkt am Meer und wir konnten die sehr günstig mieten. Das war natürlich toll, weil wir eine Familie mit 4 Kindern nicht so viel Urlaub machen konnten sonst. Und dort am Meer haben wir natürlich ganz, ganz viel gebadet. Wir haben am Sand ganz viel mit Sand gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Tropfburgen machen mit nassem Sand. Das habe ich geliebt. Genau, und auf jeden Fall ist mir in dieser ganzen Reihe, in diesem ganzen Vorbereiten Sand wichtig geworden und Sand in der Bibel. Wir haben dort am Meer natürlich auch ganz viel Familienzeit gehabt. Wir haben Eis gegessen, Pizza gegessen, was man halt so in Italien macht. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wir hatten immer einen ganzen Wäschekorb voller Handtücher dabei und einen ganzen Wäschekorb voller Bücher. Vielleicht bin ich deswegen Buchhändlerin geworden, wer weiß. Auf jeden Fall hatte ich jetzt, als die Predigtanfrage kam, wieder das Privileg, als Buchhändlerin darf man Bücher Probe lesen und hatte einen Roman zu Hause. Und in dem Roman ging es um eine biblische Person. Und in dieser Geschichte kommt ein Versprechen vor. Und das Versprechen steht ganz, ganz am Anfang der Bibel. Da geht es um die 3 Glaubensväter, Abraham, Isaak und Jakob. Und in allen dreien wird dieses Versprechen zugesagt. Es steht in 1. Mose 15, Vers 5. Und der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Zuallererst spricht Gott Abraham dieses Versprechen zu, dann Isaak und zum Schluss Jakob. Ich finde es übrigens mega, dass Gott allen 3 das ganz persönlich zuspricht. In Jakobs Geschichte heißt es dann: Doch du hast versprochen, ich will dir gewisslich Gutes tun und deinen Nachkommen so zahlreich machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann. Ich möchte euch in das Leben von Jakob mit hineinnehmen. Schon Jakobs Geburt ist hochdramatisch. Die Zwillinge, die rangeln im Bauch um den ersten Platz. Esau, das ist Jakobs Zwillingsbruder, gewinnt, doch Jakob hält die Ferse seines Bruders. Er wird deswegen Fersenhalter genannt. Stell dir vor, du wirst immer, wenn du gerufen wirst, an das erinnert, dass du nicht sein möchtest. 2. Platz. Das fühlt sich echt an wie Versager. Das tut weh. Jakob nützt dann eine Gelegenheit aus, in der Esau total erschöpft vom Jagen heimkommt. Er erschleicht sich das Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht bestand zur damaligen Zeit aus 2 Komponenten. Aus einem weltlichen Teil und einem geistlichen Teil. Der weltliche Teil, der bestand aus ökonomischen Vorteilen, aus Macht und aus dem doppelten Anteil des Gesamterbens. Und dann gibt es diesen geistlichen Teil, diesen besonderen Segen, der einen in Gottes Verheißung mit einbindet. Ich glaube, Jakob ging es mehr um diesen geistlichen Part. Darum, ein wichtiger Teil in Gottes Plan zu sein. Nicht der unbedeutende zweiter Platz. Nicht nur fast Teil davon zu sein, Fersenhalter eben, sondern wirklich von Wert zu sein und etwas zu bewirken in dieser Welt mit seinem Leben. In der Segenslinie Gottes zu leben, wer wünscht sich das nicht? Tatsächlich Esau. Wir lesen, da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Die Zwillinge werden älter, Jakob wird ein sittsamer Mann, so beschreibt ihn die Bibel. Also ich stelle mir das so vor, dass er lieber zu Hause bleibt, seiner Mutter zur Hand geht, so die Schafherden rund ums Lager bewacht. Und Esau, der wird ein richtiger Jäger und Draufgänger, eigentlich macht er, was er will und ist viel unterwegs. Wir lesen in der Bibel, dass der Isaak, der Vater von beiden, den Esau liebte und die Rebekka, die Mutter von beiden, den Jakob liebte. Puh, als Sohn von seinem Vater nicht ganz so geliebt zu werden wie der Zwillingsbruder, das ist schon echt hart. Diese ungerechte Behandlung der Zwillinge fand ich auch echt schon immer mega gemein. Ich habe selber eine Zwillingsschwester und ich weiß sehr, sehr gut, wie sich das anfühlt, immer nach Aufmerksamkeit der Eltern zu rangeln, immer zu gucken und aneinander zu messen und sich auch ständig zu vergleichen. Das machen Zwillinge halt so. Deswegen habe ich schon als Kind, ich bin christlich aufgewachsen und habe sehr, sehr früh die Geschichten mitbekommen aus der Bibel, habe ich mir vorgenommen, niemals so mit meinen eigenen Kindern umzugehen. Ja, und jetzt habe ich selber Zwillinge. Und ja, da kommt schon sehr oft der Satz, das ist aber ungerecht, das ist gemein, Mama. Und ich muss zugeben, das ist gar nicht so einfach, da gut zu jonglieren. Aber ich gebe mir wirklich trotz allem Mühe, mit meiner Liebe beide nicht zu bevorzugen, sondern eben gleich zu behandeln. Anders, wie es Isaak und Rebekka getan haben. Zurück zu Jakob. Als Jahre später Isaak, der Vater von beiden, älter wird, erblindet er. Und da er nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat, ruft er seinen erstgeborenen Sohn, also Esau, zu sich und sagt, Esau, komm, jetzt möchte ich dir den Segen geben. Da überlistet Jakob Esau ein zweites Mal. Er gibt sich als seinen Bruder aus. Und als der Vater ihn fragt, bist du wirklich mein Erstgeborener, bist du Esau? Da belügt er seinen eigenen Vater und sagt, ja, ich bin Esau, ich bin dein Erstgeborener. Er bekommt zwar den Segen, allerdings muss er jetzt von seinem Bruder, von seinem sehr wütenden Bruder, fliehen. Und zwar durch die Wüste. Sein Ziel, sein Onkel Laban in Haran. Weil dort soll er sich dann eine Frau aus der Verwandtschaft nehmen, um in dieser Segenslinie zu bleiben. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine Reise von 750 Kilometer. Ich habe mal geguckt bei Google Maps, das ist ungefähr von hier bis an die Nordsee, Cuxhaven, zu laufen, zu Fuß. Also mit dem Auto sind das 8 Stunden, laut Google Maps 6 Tage und 6 Stunden ohne Pause. Also schon ein ganz schönes Stück, ganz alleine. Da ist nichts mit Traumwelt, Sandstrand, Urlaub, Chillen. Ich habe ja den Segen. Nee, da ist Wüste, trockene, staubige Wüste. Da kommt man echt schon mal ins Grübeln. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Jakob so denkt, ich habe zwar den Segen, muss aber alles, was ich liebe, was ich kenne, zurücklassen. Ich habe den Segen, was bringt er mir denn, wenn ich hier in der Wüste damit sterbe? Ich bin nichts wert. Ich, der Fersenhalter, der weit weg ist von meiner Familie. Na toll. Und genau in dieser Krise spricht Gott das erste Mal direkt und persönlich zu Jakob. Wir lesen gemeinsam 1. Mose 28, ab Vers 12. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Wow, das ist mal eine Zusage. Auch Jakob ist echt total ergriffen. Er nimmt diesen Stein, auf dem er geschlafen hat, stellt ihn als Altar auf und gießt Öl darüber als Opfergabe für Gott. Und dann gibt er Gott auch ein Versprechen. Wenn er auf diesem Weg versorgt wird und auch wieder in Frieden zurückkommen kann in dieses Land, so soll dieser Stein ein Haus Gottes werden. Der Herr soll sein Gott sein und er wird ihm immer den zehnten Teil geben. Die Reise geht weiter. Er kommt bei Laban, seinem Onkel, an und verliebt sich sofort in dessen jüngste Tochter Rahel. Das ist eine sehr schöne Liebesgeschichte in der Bibel. Da er aber jetzt nun nichts hat und es damals ein Brauch war oder einfach die Kultur war, einen Brautpreis zu zahlen, bietet er seinen Dienst an. Er bietet an, 7 Jahre für Rahel zu arbeiten. Er begibt sich dadurch von der Stellung eines Neffen in die Position eines Knechtes. Und Laban nutzt das schamlos aus. Nach den 7 Jahren gibt er nicht Rahel ihm zur Frau, sondern durch eine Verschleierung seine ältere Tochter Lea. Und Jakob ist somit irgendwo auch gezwungen, weitere 7 Jahre für seine geliebte Rahel zu arbeiten. Plötzlich wird Jakob vom Betrüger zum Betrogenen. Aber auf seiner Arbeit liegt Segen. Viel Segen sogar. Laban wird unglaublich reich durch ihn. Natürlich will der ihn dann nach diesen weiteren 7 Jahren nicht gehen lassen. Und deswegen überlistet Laban Jakob schon wieder. Er nimmt die gesprenkelten und die gestreiften Schafe, die Jakob eigentlich für sich haben wollte, noch am Tag des Übereinkommens und sondert sie aus seiner Herde aus und gibt sie seinen Söhnen. Jakob dient nun weitere 6 Jahre und vermehrt seine eigenen Herden. Das finde ich auch ein echt faszinierender Abschnitt in der Bibel. Das hat auch mit einem Traum, mit Stöcken in Tränken zu tun, aber das dürft ihr gerne zu Hause nachlesen. In 1. Mose 30, 43 heißt es dann: Jakob wurde sehr reich und hatte viele Schafe und Ziegen, Sklavinnen und Sklaven, Kamele und Esel. Nun ist es für ihn an die Zeit, zurückzukehren. Er nutzt dann die Gunst der Stunde. In der Bibel steht wörtlich, Jakob täuschte ihn, als Laban mit seinen Schafen zur Schafschur weggeht und flieht dann als riesige Karawane Richtung Kanaan. Wieder Wüste, wieder Staub, wieder Sand unter seinen Füßen. Da kommt alles wieder hoch. Er, der Fersenhalter, der sich diesen ganzen Segen nur ergaunert hat. Und diese riesengroße Angst vor der Rache Esaus, vor seinem Bruder. Sehr harte Jahre liegen hinter ihm. Er hat als Hirte schwer gearbeitet. 20 Jahre lang musste er für Laban arbeiten. Und zu Laban sagt er dann, der ihm nachjagt und ihn zurückholen möchte: Es ging mir so, am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh vor meinen Augen. Laban und Jakob schließen in der Wüste einen Bund miteinander und sprechen sich aus. Es geht spannend weiter. In 1. Mose 32, 2-3 heißt es dann: Jakob aber ging seines Weges. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob: Das ist das Heerlager Gottes. Ich finde, da liest man so schnell drüber weg. Ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm bei der Jakob-Geschichte, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie du dir Engel vorstellst. Ich habe aus Spaß einfach mal bei Google Bilder Engel eingegeben und da kommen dann schlanke, hübsche Frauen in weißen Gewändern mit wallendem Haar und so richtig weichen Flügelchen. Oder so süße, niedliche kleine Kinder, auch mit Flügeln. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, da gibt es einige Begegnungen mit Engeln oder mit einem Engel und da beginnt das Gespräch immer mit: Fürchte dich nicht. Deswegen stelle ich mir eher große, starke Wesen vor, hell und furchteinflößend. Jetzt stellt euch mal ein ganzes Heer davon vor. Ein Kriegsheer, also bewaffnet, mächtig, furchteinflößend, gewaltig. Ein Heer aus Engeln. Moment mal, war da nicht schon mal eine Begegnung mit Engeln in der Wüste? So vor 20 Jahren? Verbunden mit der Zusage des lebendigen Gottes: Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Vielleicht sollte diese Begegnung mit den Engeln auch eine Erinnerung an diesen Traum von vor 20 Jahren sein. Trotz all diesem Übernatürlichen siegt das Menschliche in Jakob. Er nimmt es selbst in die Hand. Er schickt Boten vor und erfährt dann, dass Esau ihm entgegenkommt mit 400 Mann. Und da ist natürlich die Anspannung riesengroß. Jakob trifft Vorkehrungen. Er teilt seinen Besitz in zwei Lager, dass, falls eins angegriffen wird, das andere ungeschehen davonkommen kann. Er schickt Knechte vor mit Herden als Geschenke für seinen Bruder. In der Nacht kurz vor dem Zusammentreffen nimmt Jakob dann seine zwei Frauen und seine zwei Mägde und seine 11 Kinder und bringt sie schon mal über die Furt. Er bleibt allein zurück. Und plötzlich stellt sich ihm ein Mann in den Weg und beginnt mit ihm zu kämpfen. Wir lesen gemeinsam 1. Mose 32, 25 bis 29. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Da ist so eine riesengroße Sehnsucht in Jakob, die schon sein ganzes Leben in ihm wächst, die Sehnsucht, auf ehrliche Weise diesen Segen zu bekommen. Der Name Jakob bedeutet nicht nur Fersenhalter, sondern auch er betrügt. Warum fragt Gott Jakob nach seinem Namen? Gott weiß doch alles. Er ist allwissend. Ich glaube, dass Gott ihn, Jakob, mit seinem Namen, mit seiner Identität konfrontieren wollte. Sein Name verfolgte, ja, prägte ihn. Sein Name ist zu seiner Identität geworden. Welche Namen gibst du dir? Und welche Namen wurden dir gegeben? Was wurde über dir ausgesprochen? Das kann etwas Positives, es kann auch etwas Negatives sein. Zum Beispiel die Ruhige oder der Angsthase oder die Zicke oder zum Beispiel auch der Starke oder was euch sonst einfällt. Lebst du in dem, was andere dir sagen oder in der Identität, die Gott dir zuspricht? Jakob hat sein Leben auf Betrug gebaut. Das ganze Thema Lügen, Betrügen, Überlisten verfolgt ihn und zieht sich so durch sein ganzes Leben. Er hat sich alles selbst erkämpft mit seinen Tricks und mit seinem eigenen Verstand. Bis zu dem Zeitpunkt, mit dem er mit Gott ringt. Denn da bekommt er einen neuen Namen, eine neue Identität. Und Gott führt ihn an den Punkt, wo er gar nicht anders kann, als sich an ihn zu klammern. Er hat eine durchkämpfte Nacht hinter sich und eine ausgerenkte Hüfte. Da hat er keine eigene Kraft mehr. Der Schlag auf die Hüfte hat zur Folge, dass er sein ganzes Leben lang weiter hinkt. Das heißt, mit jedem Schritt, den er geht, wird er an seinen neuen Namen erinnert. Israel bedeutet Gottesstreiter oder auch Gott kämpft. Jakob muss jetzt nicht mehr alleine kämpfen für sein Recht, für das, was ihm wichtig ist, was er sich wünscht. Gott tut es. Vorher hat Jakob sich auf seine eigene Kraft verlassen, auf seine eigene Schlauheit, auf seinen Einfallsreichtum und hat sich, um sich das zu nehmen, was er möchte, was er will. Er nimmt sein Leben selbst in die Hand und vertraut nicht auf das, was Gott ihm zugesagt hat. Jakob hat sein Leben auf Sand gebaut, auf dem Sand mit dem Namen Betrug. Sein Fundament war sein eigener Verstand. Jahrtausende später spricht sein eigener Nachkommen, Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, über Fundamente. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, 24 bis 27: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Fels gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört. Auch Jakob hat Gottes Stimme gehört. Übrigens als einer der wenigen Menschen, so mit akustisch, so mit gesprochenem Wort, in dem Traum in der Wüste. Aber er bleibt bei seiner eigenen Strategie. Mit den Worten von Jesus ist er der törichte Mann. Die Beschreibung dieses Unwetters hat mich an einen Tag erinnert, an dem es genau so zuging in meinem Leben. Als ich 10 Jahre alt war, hat es tagelang geregnet. Wir haben damals als Familie in Glashütte gewohnt, das ist ein Ort in Sachsen, und der Platzregen fiel und das hat gestürmt ohne Ende. Die Straße vor unserem Haus wurde zu einem Bach, dann zu einem Fluss und dann brach der Damm. Die Wasserströme kamen. Die kamen in Form einer Schlamm- und Wasserlawine auf uns zu. Und das, woran ich mich Jahrzehnte später erinnere, ist ein Augenblick, als ich ins Wohnzimmer kam. Alles war dunkel, weil der Strom war ja ausgefallen. Da stand eine Kerze im Fenster. Und ich sah diese Kerze und draußen stürmt und wütet es. Und hier drinnen war Geborgenheit. Ich fühlte mich geborgen. Vielleicht mit meinem kindlichen Glauben vertraute ich auf einen Gott, der alles in Kontrolle hat. An einer anderen Stelle in der Bibel sagt Jesus zu seinen Jüngern, die ihn auch im Sturm wecken und voller Angst wecken. Warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Mit anderen Worten, warum vertraut ihr mir nicht? Ich habe mit meinen 10 Jahren schon diesen Worten von Jesus gehört und danach gehandelt. Ich habe ihm vertraut. Meinem Fels Jesus, mitten im Sturm. Ein Jahrzehnt später, als ich eine junge Frau war, eine junge Erwachsene, war ich mit meinen Schwestern und meiner Mama auf der Frauenkonferenz in Bad Gandersheim. Und da ging es auch als Thema um Namen und wir waren aufgefordert in der Lobpreiszeit, einfach mal zu hören, was Gott denn für Name für uns hat. Und ich war erstaunt und hörte und bekam den Namen Die Geborgene. Und eigentlich steht in meinem Skript jetzt, dass ich euch sage, ja, ich habe den Namen immer dabei gehabt, wenn es mir schlecht ging, wenn ich Angst hatte, hat mich immer begleitet bis heute. Aber das stimmt nicht. Nämlich, eigentlich ist es so, dass ich diesen Namen erst jetzt in der Vorbereitung wieder präsent war und ich gemerkt habe, den hatte ich ja irgendwie vergessen. Ich wünsche mir aber, dass dieses Geborgensein in ihm zu meinem festen Fundament wird. So wie bei mir lädt Gott auch Jakob ein, seinen neuen Namen anzunehmen und damit alles, worauf er zuvor gebaut hat, hinter sich zu lassen. Auch bei Jakob braucht es Zeit, bis seine neue Identität sich in ihm verfestigt hat. Ich finde es mega spannend, weil ab dem Kampf spricht man wird in der Bibel trotzdem immer noch von Jakob gesprochen und geschrieben. Erst viele Kapitel später, da kommen Geschichten seiner Kinder dazwischen, also erst in 1. Mose 35, Vers 10, wir waren davor bei 32, erinnert Gott Jakob nochmal daran. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und erst ab da lesen wir in der Bibel von Jakob als Israel. In anderen Worten, deine Identität ist nicht mehr Fersenhalter oder Betrüger. Lass mich für dich kämpfen. Vertraue mir. Und genau dazu lädt Gott dich heute Morgen ein, ihm zu vertrauen, seine Worte zu hören und auch zu tun und auf ihn zu bauen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Was ist dein Sand, auf den du baust? Ist es vielleicht dein Stolz, deine Schönheit, deine Freunde? Manchmal vielleicht auch dieses, es allen recht machen zu wollen oder zu müssen. Manchmal kann es aber auch falsche Bescheidenheit sein oder was dir gerade einfällt. Wo hast du dein Leben auf Sand gebaut? Was gibt dir Halt, wenn alles um dich herum, ja, der Platzregen fällt, die Wasserströme kommen und die Winde stürmen? Was ist dein Fundament? Wir werden jetzt noch in eine Lobpreiszeit gehen und ich lade euch ein, mal darüber nachzudenken. Die Fragen können gerne auch angepinnt bleiben. Und einfach die Zeit euch zu nehmen mit Gott und da mal drüber nachzudenken. Mein Mann hat vor vielen Jahren ein Lied geschrieben und auch das ist mir in der Predigtvorbereitung in die Hände gefallen. Zufällig. Nee, und genau, es geht genau um dieses Thema und ich habe ihn gebeten, das uns heute Morgen vorzutragen. Und genau, ich möchte zum Abschluss davor noch beten. Gott, danke, dass du unser festes Fundament bist. Wir möchten dir wieder neu unser Leben anvertrauen. Danke für deine Gnade jeden Morgen neu, auch wenn wir unsere eigenen Pläne durchsetzen, auch wenn wir uns auf uns verlassen, statt dir zu vertrauen. Hilf uns, dich über unsere Pläne zu stellen. Dir gebührt alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.